Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies.
Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Bis vor wenigen Tagen war das Schachkandidatenturnier in Jekaterinburg eines der wenigen Sportevents weltweit, das trotz Corona-Krise überhaupt noch ausgetragen wurde. Die Organisatoren, die wollten es trotz aller heftiger Kritik und großer Widerstände einfach über die Bühne bekommen, mussten es dann aber doch nach 7 von 14 Runden abbrechen. Also weit bevor dann tatsächlich der WM-Gegner von Weltmeister Magnus Carlsen auch ermittelt werden konnte. Und jetzt droht möglicherweise nicht nur eine Verlegung des Turniers und eine möglicherweise auch Neuauflage, sondern auch noch ein juristisches Nachspiel. Wir gucken mal auf die Lage rund um dieses Schachkandidatenturnier mit unserem Schachexperten, mit Sebastian Swoboda. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Zuallererst mal der Abbruch des Kandidatenturniers. Das wird mittlerweile von allen eigentlich so akzeptiert, war richtig und korrekt. Daran besteht wohl auch kein Zweifel mehr. Und auch die Organisatoren sehen mittlerweile ein, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie das Event durchdrücken wollten und auch noch eine Eröffnungsfeier mit über 1000 Gästen durchgeführt hatten. Warum kam aus deiner Sicht, Sebastian, die Einsicht bei denen so spät, dass sie abbrechen müssen?
Ja, weil man irgendwie diese drohende Pandemiewelle auf sich einfach nicht zukommen sehen und man eben behauptet hat, das ist jetzt unsere Bühne. Und die ganze Welt schaut auf uns und wir machen das. Und während quasi der Rest der Welt mit dieser Pandemie zu kämpfen hat, in Russland wird das dann halt eher klein geredet. Irgendwann hatte man dann halt doch Bedenken, wenn es dann heißt, die Spieler könnten Probleme bekommen, nach Hause zu fliegen. Der Flugverkehr wurde eingestellt. Und passenderweise muss man natürlich sagen, wurde der Flugverkehr genau an dem Tag eingestellt, wo quasi Halbzeit war. Also genau nach 7 von 14 Runden. Und dann wurde ja quasi festgelegt, man unterbricht es und man möchte es, Termin gibt's noch nicht, an anderer Stelle fortsetzen.
Einer derjenigen, die vor dem Turnier schon immer gesagt hatten, Leute, lasst das Ganze verlegen, lasst es uns gar nicht erst anfangen, war der Aserbaidschaner Taimur Radjabov, der Großmeister aus Aserbaidschan. Was waren seine Bedenken im Vorfeld und warum stand er auch mit diesen Bedenken offenbar relativ alleine? Denn er war ja der Einzige, der sich wirklich geäußert hat in die Richtung.
Ja, also man muss dazu sagen, es gab von anderer Seite, gerade von den beiden chinesischen Teilnehmern, die hatten auch ein paar Bedenken, und das sieht man auch eigentlich in der Form, wie auf jeden Fall der mitfavorisierte Ding abgeschnitten hat. Aber Radjabov hat halt auch ganz klar an die Vernunft appelliert und gesagt, Leute, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Warum muss man jetzt hier daran festhalten?
Lass uns erstmal noch bei dem Thema Bedenken bleiben, weil du sagtest, auch ein paar Chinesen waren nicht gerade begeistert davon, dass es dann tatsächlich stattfinden soll. Aber es gab keine gemeinsame Widerstände. Ist es im Schachsport nicht üblich, dass sich Sportler auch zusammenschließen? Sind das alles wirklich nur Einzelkämpfer, die eigentlich nur für sich gucken und gar nicht so groß eine Loyalität irgendwo erkennen lassen zu den Kontrahenten?
Ja, das ist eine gute Frage. Soweit sind wir auch alles Individualisten, aber vielleicht ist das noch was, die Weltspitze oder die Weltelite, vielleicht ist das ein neues Thema oder ein neues Kapitel, was jetzt aufgeschlagen werden muss, was die Spieler da halt auch einfach mal lernen müssen. Dass es wohl wirklich das Beste gewesen wäre, einfach zu 8 dahin zu gehen und zu sagen, wir können oder wir wollen nicht spielen. Es gibt im Moment Wichtigeres auf der Welt und seht mal zu, dass ihr das Ding erst gar nicht anfangt. Das wäre definitiv der bessere Weg gewesen, weil jetzt so im Nachhinein ist halt sowieso die Frage, ich kenne mich da ehrlich gesagt noch nicht so aus, wie da überhaupt die Chancen von Radjabov theoretisch aussehen, aber möglicherweise hast du da recht, dass das noch etwas ist, was so Schachspieler, so Einzelkämpfer, zwar auch Mannschaftswettkämpfe und so, auch für die Topspieler, aber trotzdem, es ist immer Mann gegen Mann, und ob da jetzt 2, 3, 4 oder bis zu 8 gegen 8 spielen, das ändert da eigentlich relativ wenig.
Und das hatte Radjabov dem Weltverband FIDE dann auch alles per Brief mitgeteilt und ihn aufgefordert, das Turnier doch zu verlegen. Das berichtete er im Interview mit chess.com.
Of course, I have expressed myself in a letter that I've sent to Dvorkovic at first. And then, as you know, talking about all the, I mean, the legal actions that FIDE can take in that situation, he told me that, I mean, he sent me the letter, official letter back. And it was written that it cannot be postponed non-legally, non-practically. Also, I was told by the high-profile FIDE representatives that, including the president of FIDE, that the point is that they are following all the instruction of the authorities of Russia and so on. And they do not stop the tournaments. So everything is fine and things like this.
Alles wäre okay und man befolge von Seiten des Schachverbands die Anweisungen der russischen Regierung, hieß es dann weiter. Das russische Sportministerium, das müsse das Event absagen. Der Weltverband habe ansonsten keine Handhabe, das zu tun. So sagt Radjabov, wurde es ihm von der FIDE mitgeteilt. Das decke sich aber nicht mit den Aussagen des russischen Sportministeriums.
Later on, the Minister of Sports of Russia said in press, and it's available, the materials are online. He says that in one of his interviews that the international federations, if they want to postpone events at the territory of Russia, they should send this kind of, you know, the message or the, you know, the request to the Ministry of Sports, and then they can take this decision. I was told otherwise, that once they are not stopping the events, the Russian Ministry of Sports, FIDE cannot take any actions. Okay, this was the first thing that they said, which contradicts with the words of the Minister of Sports, which I guess is the right authority, you know, to know how things are.
Da eine Verlegung unter diesen Umständen also nicht möglich war, hatte Radjabov aus eigenen Stücken dann auf einen Start verzichtet. Für ihn rückte der Franzose Vachier Lagrave ins Feld nach und so stellte sich also der Zusammenhang dann kurz zusammengefasst dar. Sebastian, wie beurteilst du denn die Rolle, die die FIDE in dieser ganzen Geschichte gespielt hat? Mit Ruhm hat sie sich nicht bekleckert.
Nee, aber das ist das ist auch vorher schon ähnlich so gelaufen. Beziehungsweise, ja, der Weltschachverband FIDE hat sich hier zum einen quasi nicht an die Vorgaben gehalten. Generelles Sportverbot war ja eigentlich schon ja sehr früh mehr oder weniger ausgesprochen. Dann hält man noch dieses Foto, was dann blöderweise bei der Eröffnungsfeier mit den 1000 Gästen gemacht wurde. Das hält man dann wieder unter Verschluss, wo natürlich die Spieler nicht dabei waren. Die Spieler wurden komplett medizinisch da so irgendwie überwacht, wurde mehrfach am Tag Fieber gemessen und so. Also das ist unter den Voraussetzungen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man da kein professionelles Turnier spielen, wo es ja immerhin um einen Platz in der Weltmeisterschaft gegen Weltmeister Magnus Carlsen geht. Mhm. Da ganz klar sagen, da darf man auch gespannt sein, was dort von Seiten der FIDE da eben noch folgt.
Wird es da Konsequenzen geben? In der Verbandsspitze wird der Präsident zurücktreten müssen? Das wären ja in anderen Sportarten eigentlich so die Schritte, die kommen müssten nach so einem, man muss es sagen, Desaster.
Ja, ob es jetzt gleich der Präsident ist oder irgendein anderer Funktionär aus dem oder der serbische Hauptschiedsrichter des Turniers, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde aber auch vermuten, dass der Präsident wohl eher nicht seinen Hut nimmt. Und der hat auch relativ lang warten müssen, bis er den Posten einnehmen durfte. Und also da kann ich mir ehrlich gesagt, Konsequenzen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was ich definitiv nicht unterschätzen würde, ist die Tatsache, dass Schach hatte ja in Deutschland auch schon mal das Problem, dass die Gemeinnützigkeit beziehungsweise den Status der Sportart irgendwie verloren hat. Kann man halt beobachten, wie das IOC auf sowas reagiert. Schach ist ja auch vom IOC offiziell anerkannte Sportart. Ob da vielleicht das IOC noch irgendwie was unternehmen wird und da vielleicht sagen wird, hier Leute, ihr habt dann Fehler gemacht, bitte korrigiert das bitte auf die und die und die Art und Weise, würden wir gern sehen. Weiß ich nicht, es wäre vielleicht mal eine spannende Sache.
Ist allerdings ja nicht olympisch, die Sportart Schach wird dann unter diesen Umständen aber vielleicht auch diese Möglichkeit gar nicht kriegen, werden wir alles erkennen. Radschabow, der hat jetzt auch Konsequenzen gefordert, er habe sich ja schließlich intensiv vorbereitet auf dieses Event, sagt er bei chess.com, ein Turnier oder ein Team von Sekundanten für das Turnier zusammengestellt und er fordert jetzt nach Ende der Corona-Krise, dass das Turnier neu gestartet wird und er dann auch ins Teilnehmerfeld mit integriert wird. Er könnte sich da sogar juristische Schritte vorstellen, die er einlegt, um das durchzudrücken. Welche Chancen würdest du ihm da einräumen? Sebastian, ich weiß, du bist kein Jurist, aber was glaubst du? Wie wurde sowas überhaupt schon mal im Schach versucht?
Nee, das ist eine absolute Sondersituation für alle von uns und auch für die Teilnehmer da von dem Kandidatenturnier. Und er hat halt sofort in der ersten Reaktion, hat er halt gesagt, ich werde meinen Anwalt kontaktieren, der wird das prüfen. Der Aufwand für so ein Turnier ist halt schon extrem hoch. Ne? Wenn man dann halt guckt, man hat dann so sein Team, man trainiert jeden Tag und man hat dann man verteilt die Aufgaben oder sein Team hat dann, der eine macht das, der andere macht das. Also die einzelnen, also das ist wie so eine Art Dauertrainingslager mit so und so vielen Leuten. Und man selber steht natürlich ganz oben und muss dann aus dem Training das Ganze ziehen und dann an dem Turnier teilnehmen. Also es ist Aufwand, es kostet viel Geld. Diese Top-Profis, die betreiben da, wie ich eben schon gesagt habe, schon einen extrem hohen Aufwand, um halt eben dann unter ihresgleichen, weil das sind ja alles Top-Spieler, die da gegeneinander spielen, also sie sind alle so gut vorbereitet, um dann da halt sich da durchzusetzen. Und also ich bin gespannt, ob er eine Chance hat. Die Frage ist halt eh, wenn die FIDE sich halt quasi durchsetzt und sagt zu ihm zum Beispiel, hier, pass auf, du bekommst einen Freiplatz beim nächsten Kandidatenturnier, aber hier kannst du nicht mehr mitspielen, weil du vor der ersten Runde beispielsweise abgesagt hast und ist jetzt egal, die Turniermodalitäten haben wir jetzt irgendwie, Klammer auf, zu unseren Gunsten so geändert, dass du jetzt nicht mehr zurück kannst, weil was will man denn jetzt machen? Der müsste ja 7 Partien quasi nachholen oder man setzt es halt komplett neu an. Also ich weiß nicht, was sie sich da überlegen würden, aber vielleicht lassen sie das Turnier zu Ende spielen und geben dem Radschabow für seinen Quali-Platz, also für die Qualifikation, halt einen Freiplatz für das nächste Kandidatenturnier. Das Ärgerliche ist halt nur, da muss er wieder 2 Jahre warten.
Wir haben vorhin über Loyalität gesprochen im Schachsport. Große Unterstützung von den Kontrahenten wird da in Sachen Radschabow sicherlich nicht zu erwarten sein. Vor allen Dingen sicherlich auch nicht von Maxim Vachier-Lagraf, der ja Nachrücker war für ihn und von dem Abbruch ja nicht unbedingt profitiert hat, aber trotzdem in Pole Position liegt. Denn der hat nach der Hälfte der Punkte aktuell die Tabellenführung, nach der Hälfte der Partien aktuell die Tabellenführung inne. Der hätte sicherlich an so einem Restart überhaupt kein Interesse.
Also wenn alle nochmal bei Null anfangen, ja, das ist völlig korrekt. Vachier-Lagraf hat eigentlich die Hälfte seiner Auslösung ganz gut genutzt, hat die ersten 7 Runden den Großteil seiner Weißpartien erfolgreich gestaltet und hat jetzt vor der 7. Runde lag ja der Russe Nepomniachtchi mit 4,5 aus 6 vor Vachier-Lagraf, unter anderem mit 3,5 aus 6 und dann gewann halt Vachier-Lagraf zum Abschluss der quasi Hinrunde, der 7. Runde. Das Problem ist, Vachier-Lagraf ist ja in dem Moment auch nichts anderes als so eine Art Spielball, weil der hat ja eigentlich mit dem Turnier nicht geplant, ist dann ganz kurzfristig angereist, hat natürlich dann auch allem zugestimmt und so. Gut, der wird natürlich dann daraus pochen, dass er jetzt als geteilter Erster noch ganz normal weiterspielen darf, aber insofern ist es auch komisch, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der unterlegene Nepomniachtchi hat sich auch nach der 7. Runde angeblich dann irgendwie kränklich gemeldet und dann ging es vielleicht dann doch, war das dann mit der Schließung der Flughäfen, vielleicht war das dann einfach noch der Treffen auf den heißen Stein, dass sie dann gesagt haben, okay, unser Mann oder der Russe, der führt, also dann müssen wir es jetzt am besten unterbrechen, anstatt wann anders.
Also du vermutest da auch noch eingreifend dann von oberster Instanz aus dem russischen Schachverband, um den eigenen Kandidaten dann letztlich nicht um die Chance zum WM-Kampf zu bringen?
Ja, möglicherweise schon, weil sie vielleicht dann schon gemerkt haben, ich meine, Nepomniachtchi hatten wir ja in der Einleitung besprochen, hat es des Öfteren schon mal geschafft, in der Hinrunde von so einem starken Turnier auch in Führung zu liegen, aber er hat es dann nie zu Ende bekommen. Und diese Turnierunterbrechung ist für ihn eigentlich das Allerbeste, weil normalerweise hat er dann bei so großen Turnieren in der zweiten Hälfte des Turniers wieder Federn gelassen, was ja jetzt quasi so langsam eingeleitet wird. Und wenn er so zwei halbe Turniere spielen kann, wäre es wahrscheinlich sogar für ihn das Allerbeste. Von daher, das würde ich mal nicht irgendwie unterschätzen, aber im Prinzip, ja, es ist halt eben, wir können ja das Gegenteil nicht beweisen. Also man kann das irgendwie vermuten, was da passiert oder was nicht passiert.
Alle Spekulationen halten wir uns an die Fakten. Gab es denn auf die Reaktion von Radjabov bei chess.com auch schon Gegenreaktionen von anderen Sportlern aus der Schachszene? Was hat eigentlich Magnus Carlsson in dieser Frage gesagt? Hat der sich geäußert überhaupt zu der ganzen Thematik?
Ich hatte jetzt nichts mitbekommen. Das Problem war, an dem Tag, wo eigentlich die achte Runde stattfinden sollte, habe ich nur mitbekommen, es findet nicht statt. Und da hatte Carlsson, der ja auch die ganzen Runden, was übrigens sehr interessant war, am Anfang, der sprach dann immer mit Chess24, die halt mit deutschem, internationalen, spanischen Kommentar das Ganze gezeigt haben. Da hat er immer im englischen Stream hat er irgendwie diskutiert. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Aber also ich würde mal schätzen, dass ein Carlsson den Abbruch, oder nicht den Abbruch, sondern die Unterbrechung des Turniers absolut begrüßt hat. Aufgrund der ja jetzt dann doch nicht also doch vorhandenen Sicherheitsbedenken. Und wenn die Spieler da wobei in diesem Luxusbunker, wo die da in Jekaterinburg spielen, es gibt definitiv schlechtere Orte auf der Welt, wo man dann feststecken will und nicht mehr heim kann. Aber das wollte man dann offenbar, das Risiko wollte man nicht mehr eingehen. Und ich schätze mal, ein Magnus Carlsson hat das dann auch gut geheißen, dass es dann wenigstens nicht komplett zu Ende gespielt wurde, sondern dass man dann wenigstens rechtzeitig noch die Reißleine gezogen hat. Aber es ist in der Tat eine etwas kuriose wie gleichermaßen komische Situation.
Heißt ja auch, dass der WM-Kampf dann möglicherweise nicht zum eigentlich vorgesehenen Termin Ende des Jahres stattfinden kann, sondern auch verlegt wird. Also Carlsson wird ja auch noch direkt betroffen dann.
Ja, genau. Müsste die Organisation, müsste auf jeden Fall überdenkt werden. Das Problem ist, das ist ja jetzt alles auf Eis gelegt. Neue Termine kann man jetzt noch überhaupt nicht machen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, Sommer, Herbst oder wir machen das Kandidatenturnier quasi direkt 8 Wochen vor dem WM-Kampf oder wir verschieben den WM-Kampf wirklich in den kompletten Winter. Das ist ja eigentlich alles quasi fix. Damit hat ja jetzt niemand quasi gerechnet, dass man alles einfriert und um 4 Monate nach vorne zieht zum Beispiel. Da sind ja noch andere Rahmentermine, die jeder Spieler und die der Weltschachverband hat. Das ist nicht so einfach.
Wenn ein anderer Spieler diesen Brief geschrieben hätte, den Radjabov an die FIDE geschrieben hätte, glaubst du, die Verlegung des Turniers wäre eher durchgekommen, wenn jetzt zum Beispiel Carlsson gesagt hätte, Leute, macht doch alles keinen Sinn. Das ist ja was Radjabov bei chess.com auch anspricht in diesem Interview, dass er vielleicht gar nicht genug Lobby hat, um sowas anzuregen, sondern dass da jemand anders hätte kommen müssen.
Ja, wäre halt die Frage, ob das überhaupt clever gewesen wäre, von einem Carlsson sich vor dem Turnier da schon einzumischen, ob die jetzt spielen sollen oder nicht. Also da hätte ich Carlsson jetzt eher so eingeschätzt, dass der halt clever genug wäre, sich vor dem Turnier gar nicht weiter zu äußern. Ja, es wäre möglicherweise, wenn wirklich einer der russischen Spieler das gemacht hätte oder die Russen hätten sich zusammengetan, vielleicht hätte das eine andere Strahlkraft gehabt, aber möglicherweise hat man das Ganze von vornherein verhindert und hat die quasi dahingehend getrimmt und hat gesagt, hier Leute, ihr seid hier sicher, ihr werdet jeden Tag untersucht, ihr wart sowieso jetzt 14 Tage in Quarantäne und eure Gegner auch, oder vielleicht haben sie denen das auch einfach nur erzählt, obwohl das ja auch wiederum nicht stimmte. Und gesagt, euch kann nichts passieren, ihr seid hier bestens versorgt und sobald irgendwas ist, brechen wir sowieso ab, so ungefähr, ja. Und vielleicht wäre das mit den Russen, hätte das besser gepasst. Und der Fremde aus Aserbaidschan, Taimur Rajabov, hatte da einfach schlechtere Karten in dem Moment.
Das ist jetzt natürlich Spekulation, weil wir das nicht beweisen können. Aber man kann im Grunde unterm Strich festhalten, Loyalität gibt's im Schachsport nicht und eine Lobby muss man auch haben.
Das auf jeden Fall, da stimme ich dir in beiden Punkten zu.
Dann sind wir gespannt, wie das Thema weitergeht. Wie gesagt, es ist ja noch nicht ausgestanden. Da kann ja juristisch jetzt auch noch was nachkommen. Das werden die nächsten Wochen und Monate sicherlich zeigen. Vielen Dank an Sebastian Swoboda für diesen Einblick in die Welt des Schachs, in die Welt des Schachkandidatenturniers. Danke dir.
Sehr gern.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.